Maybe you are in his book of nines. Maybe you are in his book of nines. Da 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 da. So be kind and helpful to your mother. Just think twice before you try to steal. When you cut the sticky silver slippers, you may find the moons will never heal. All self-made bad boys, if you refuse to believe he exists, you won't be frightened when you find out.
Auseinandersetzung mit neuen Technologien und der Gentechnologie im Besonderen haben wir gesehen, dass Grundlagenforschung in den meisten Fällen ziemlich sofort in die angewandte und praktische Forschung mündet. In der Gentechnologie ist es so, dass die Anwendung unter anderem auf die MedizinerInnen zukommt. Ohne sie kann eine neue Technik nicht breit angewendet werden am Mensch. Ohne sie kann ein neues Produkt, zum Beispiel Medikament, nicht vermarktet werden. Einerseits sind sie in der Testphase mit dabei, liefern das Patientinnenmaterial dazu und untersuchen die Wirkungen der Medikamente. Andererseits bringen sie die zugelassenen Medikamente unter die Leute, in den Arztpraxen, in den Spitälern, in den Betrieben. In dieser Sendung fragen wir uns nicht nur, was das für eine Forschung, was das für Medikamente sind. Unsere wichtigste Frage ist, was ist das für eine Medizin? Welche Rolle nimmt sie ein im Alltag von uns? Wo hilft sie und zu was? Wo übt sie Kontrollen aus, im Sinn der Herrschenden und wie? Wir haben das in vier Teilen probiert herauszuschaffen. In den ersten zwei Teilen gehen wir auf die Geschichte der Medizin ein, vom Mittelalter bis heute, und beschreiben die Eugenik, die im Nationalsozialismus in Deutschland mit ihrem Auslesen-Ausmerzen-Prinzip ihren Höhepunkt erreicht hat, als integraler Bestandteil der Medizingeschichte. In einem dritten Teil schauen wir den Stellenwert der Gentechnologie als Kontrollmittel an. Und im vierten Teil beschreiben wir die Herstellung von Medikamenten, die auf gentechnischem Weg zustande kommt und wie die Medikamente heute auf den Markt kommen. Just a bit.
dass heute die herrschende Medizin und die ihr angeschlossene Pharmakomplexe überzeugt sind mit biochemischen Eingriffen, das heisst der Verabreichung von Medis, Krankheiten auszuheilen, mit Genanalysen Aussagen über den Mensch als Ganzes zu machen, ist nicht nur eine Frage von Profit. Das Denken von den heutigen Forscher und Forscherinnen liegt in der Geschichte von der Entwicklung von Naturwissenschaften und der Medizin begründet. Um das zu belegen, sind wir dieser Geschichte nachgegangen. Die Geschichte kann man wie Geschichte überhaupt nur als Produkt von gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Entwicklungen verstehen. Es ist Geschichte von der herrschenden Medizin in Europa, in der die Frau als Gebärmaschine mit etlichen biologischen Mängeln behaftet, angeschaut und behandelt wird. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass sich das Konzept vom Mensch und der Krankheit von einer gleichgewichtigen und ganzheitlichen Anschauung immer mehr in eine Aufsplitterung in immer kleinere Bestandteile, entweder kranke oder funktionstüchtige, entwickelt hat. Was in der Renaissance die Stellung der Organe war, ist heute die molekulare Zusammensetzung und ihre biochemischen Vorgänge. Jetzt kommen wir zur Geschichte. Der Galen hat am Anfang vom 2. Jahrhundert nach Christus mit tonnenweise Schriften die antiken Medizinaltheorien aufgenommen, vor allem aber selektioniert und interpretiert. Das Gleichgewicht von Körpersäft gelten als gesund. Die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft werden diesen Säft zugeordnet. Krank sind die Menschen, wenn ihr Gleichgewicht von diesen Säften gestört ist. So ist zum Beispiel Cholera eine gallische Krankheit. Therapien gegen Krankheit waren die Wiederherstellung von dem gestörten Gleichgewicht zu erreichen, und zwar durch Aderlässe, Abführen mit Klistieren, Schwitzen, Urinieren etc. Am Galen, seine Systematik von der Lehre in der Antike, hat lang bis ins Mittelalter und darüber hinaus Fuß gefasst. In dieser Konzeption hat der Urin eine wichtige Funktion gehabt. Er hat gezeigt, in einer sogenannten Urinschau, was im Inneren des Menschen vorgeht. Die Frau hat zum Beispiel von Natur aus einen weniger reinen Urin gehabt, weil er verunreinigt war durch ihre Ausflüsse aus den Sexualorganen. Der Mann hingegen mit seinem glasklaren Urin hat damit bewiesen, dass er ein höchststehendes Wesen ist. Anfangs Mittelalter, mit dem Zerfall der frühen städtischen Zentren und der Ausbildung eines hierarchisch-feudalen Systems, das Sicherheit gegen Gehorsam verspricht, und der Erstarkung einer autoritären Kirche, zieht sich die Medizin in die Institution, in die Klöster der Kirche zurück. Klöster sind Zufluchtsorte von Gelehrten, Kranken und Armen. Die geltende Konzeption der Medizin in dieser Zeit spiegelt Hildegard Bingen wider. Sie war im 12. Jahrhundert Äbtissin. Bei ihr herrscht immer noch die Säftelehre vor. Schleim machen die Leute krank. Die Quelle von diesen Schleim oder Schäumen, das wäre die Zusammensetzung von Wasser und Luft, ist aber die Sünde, die Erbsünde, sie sagt.
Wäre nämlich der Mensch im Paradiese geblieben, so würde er die Phlegmen, von denen viele Übel herkommen, nicht in seinem Körper haben.
Mit dieser Auffassung setzt sich die Logik der herrschenden Kirche durch. In ihren Schriften, also den Schriften der Binning, dominiert das theologische Gedankengut. Krankheit und Tod werden zu einem Gleichnis für Leid und Sünde. Die therapeutische Medizin wird zum Gleichnis für die heilbringende Aktivität der Kirche. Das Spital, auch Siechenhäuser genannt, wo hier ihren Ursprung haben, seine Ansammlung von einer gemischten Gesellschaft von Aussenseitern aus dieser Zeit. Kranke, arme, irre, abtrünnige Priester, Homosexuelle werden von Ordensschwestern und Brüdern betreut und auf einen Weg zum ewigen Heil ins Jenseits vorbereitet. In der Konzeption von Medizin, also der Ursprung von Krankheit, der Sünde ist, überkommen die Ärzte immer mehr eine religiöse Autorität und die Kleriker eine medizinische. Neben dieser institutionalisierten Medizin, in denen, eben wie gesagt, Kleriker eine hohe Stellung haben und die in den Klöstern dominiert, sind natürlich viele Laien, vor allem Frauen, als Hebammen tätig gewesen. Die Durchsetzung des Totalitätsanspruchs der Kirche und ihrer Medizinauffassung sind im Laufe der Jahrhunderte im Mittelalter 6 Millionen Frauen zum Opfer gefallen. Sie sind als Hexen verbrannt worden. Die Kenntnis von der Geburtshilfe ist immer mehr in die Hände der kirchlichen legitimierten Ärzte gekommen. Die wenigen vor Kirche akkreditierten Hebammen haben die sterbenden Kinder mit Kaiserschnitt aus der Frau müssen schneiden, damit sie sie noch im letzten Moment taufen konnten. Die Kirche hat all ihre Leute erfassen und ihrer Seele sicher sein. Im Mittelalter, wie auch heute, ist das Abendland, das sich gerne auf die antike und auf die römische Kultur als Ursprung von der eigenen beruft, nicht um die Araber herumgekommen. Die Araber sind im Zug von der Islamisierung im 7. Jahrhundert bis nach Südeuropa vordrungen und haben in Spanien ein eigenes Emirat errichtet. Sie sind als handeltreibende Kultur schon früh auf ihren Handelsweg nach Afrika und Indien mit anderen Kulturen konfrontiert worden. Um den Handel fruchtbar zu gestalten zu können, mussten sie diese Kulturen verstehen lernen und haben sich so viel Wissen angeeignet. Mit der Eroberung von Südeuropa haben die Araber das Wissen nach Europa mitgebracht. Sie haben so zum Beispiel die Methoden vom Experimentieren, Alchemie, die Chemie, hat hier ihren Ursprung eingeführt, hat Kenntnis über die Pharmazie, Herstellung von Medikamenten mitgebracht. So geht zum Beispiel Soda Alkali auf die arabische Sprache zurück. Der Vergleich zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos hat auch hier ihren Ursprung. In diesen von den Arabern eroberten Gebieten, vor allem in Italien, hat sich ein reges universitäres Leben entwickelt. So ist zum Beispiel Salerno, eine Laienschule, sehr wichtig geworden. Sie hat vor allem auf einer empirischen und klinischen Basis und Grundhaltung geschaffen. Hier entstehen und sie die Chirurgie und die Geburtshilfe entstanden und haben sich weiterentwickelt. Die Geburtshilfe war jetzt schon ganz klar fest in den Händen der Männer. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie die Kirche alles daran gesetzt hat, ihren totalitären Machtanspruch gegen diese Einflüsse durchzusetzen. So ist viel importiertes Wissen als Magie, als Satanswerk verurteilt worden und ihre Vertreter und Vertreterinnen liquidiert. Nicht zufällig hat in Spanien die Inquisition am effektivsten gewütet, haben doch hier die Araber ein Emirat aufgebaut, dem seine Einflüsse zu bekämpfen waren. Eine kirchliche und eine starre Universität hat sich aber in Paris etabliert, wo nach den starren Denkregeln diskutiert und der Wahrheit auf den Grund gegangen worden ist. Hier ist nach dem Diktat vom Buch vom schon gesammelten Wissen argumentiert worden. Im Zug von der Aufweichung von der feudalen Strukturen, der Etablierung von Handel, Gewerbe und der daraus folgenden Städtebildung ist auch die Forschung vorangetrieben worden. So ist in Italien die Renaissance angebrochen. Mit der Erfindung von der Feuerwaffe, Töten auf Distanz wird jetzt möglich, einer anderen Kriegsführung, die daraus resultiert hat, der Entdeckung von anderen Kontinenten, hat sich eine andere Ordnung aufdrängen. Die Kirche mit ihrem beschränkten Horizont hat keine Erklärungen mehr liefern. Man hat sich in dieser Zeit wieder mehr an kleine an chemischen, technischen Methoden aus dem Bereich der Alchemie und dem handwerklichen Wissen der Laien orientiert. Die Ärzte sind vom Podest der Kirche abgestiegen und haben gegen ihre Lehre opponiert. Das Diktat der Natur wird ausgerufen. Hier fängt die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise an.
So betonte Paracelsus, die Autorität der Bücher sei durch diejenige der Natur zu ersetzen. Nur das Buch der Natur sei das Rechte, das Gott selbst geben, geschrieben, diktiert und gesetzt hat. Er hielt seine teils galenisch, teils alchemistisch inspirierten Interpretationen des menschlichen Organismus als eine Art von Laboratorium, in welchem unter der Aufsicht eines Oberalchemisten Rohes zu Feinem, Nahrung zu Fleisch und Blut verarbeitet wurde.
Der Paracelsus war in dieser Zeit tonangebend. Mit dem Hintergrund von seiner Lehre wird am menschlichen Körper auf den Grund gegangen. Die Anatomie zu sezieren wird immer wichtiger. Der Blutkreislauf wird entdeckt, aber noch nicht als solcher erkannt und Konsequenzen daraus werden noch nicht gezogen. Im folgenden Jahrhundert wird die Medizin noch fester auf naturwissenschaftliche und experimentelle Beine gestellt. Der beste Ausdruck dafür ist der Galilei, der sagt:
Messen, was messbar ist. Was nicht messbar ist, messbar machen.
Produkte aus dem Denken sind zum Beispiel der Thermometer und das Pulsmessen. Es fangen jetzt auch an, Professoren von anderen Disziplinen Disziplinen, zum Beispiel von der Mathematik, in der Medizin mitzureden. Überhaupt werden Naturwissenschaften wie Chemie und Physik jetzt sehr wichtig, um die Vorgänge im menschlichen Körper zu beschreiben. Ein mechanisches Bild, Modell vom Mensch wird geschaffen. Zum Beispiel der Descartes, der eine Maschine entwirft, die am Mensch gleicht und ihm ähnlich sein soll, seiner Funktion. Die kausale analytische Methode hat Einzug. Die Anatomie, die Zergliederung des Menschen, wird in sogenannten anatomischen Theater zelebriert. Hier sind auch Laien zugelassen und das allgemeine Publikum findet sich ein, dem neuen Prinzip von der Zergliederung zur Erforschung können teilzunehmen. So wie andere Naturwissenschaften Ergebnisse für die Medizin abgeworfen haben, hat auch die Optik sie mit dem Mikroskop beschert. Jetzt wird es möglich, auch kleine Teile zu erkennen. Zellen, Kapillaren und Blutkörper werden zuerst mal gesichtet. Die Forscher von dieser Zeit hatten aber sehr ein elitäres Gehab und nichts dringt in Konsequenz, also das heisst nichts an Heilung dringt und an Therapie dringt in die Niederung von der Realität. Finanziert werden die elitären Uni und Forschungsstätten von den Handelsmächten, so zum Beispiel Venedig, die Padua finanziert. In der Folgezeit ist einerseits eine Weiterführung von der Methodik zu beobachten, aber auch eine Abwendung aus Enttäuschung, dass keine Therapien gegen Krankheiten aus diesen Forschungen entstanden sind. Es lebt jetzt wieder mehr die Beobachtung von der Krankheit und ihrem Verlauf auf. Ein Nützlichkeitsdenken macht sich breit. Der Mediziner nimmt, was nützt. Krankheiten werden systematisiert. Theorie und Praxis nähern sich an. Prophylaxe, Hygiene, medizinische Polizei sind Begriff vom Jahrhundert der Industrialisierung. Schließlich müssen die Arbeitskräfte für die neuen Ausbeutungsverhältnisse gesund gehalten werden.
Mit dem Allgemeinwerden hygienisch-kollektivmedizinischen Denkens sind Probleme des ärztlichen Denkens und des ärztlichen Standes gesamtmedizinisch geworden, die bis dahin auf begrenzte Gruppen von Ärzten beschränkt gewesen waren. Statistisches und organisatorisches Denken, wirtschaftlich inspiriertes Aufwand-Effekt-Optimierungsdenken, das bis dahin nur von einzelnen ärztlichen Untergruppen wie Militär- und Stadtärzten und Medizinern, die mit der Rechtspflege zusammenarbeiteten, verlangt worden war, gehörte damit zu jedem Aufklärungsmediziner.
Auch die Französische Revolution hat der Medizin eine kollektive Bedeutung zugemessen. Hier sollte der Arzt der Politiker sein. Hier wird das Gesundheitswesen eng mit dem Staat verknüpft. Die hygienische kollektive Idee, also Prävention, hat Cholera können bekämpfen und nicht etwa die Medikamentarisierung.
In den Schriften der deutschen Medizinalreformer von 1848 heißt es programmatisch, des Arztes Wirksamkeit ist auf Staat und Publikum gerichtet. Und Virchow, der 1848 auf den Barrikaden stand, zu seinem Leidwesen hat er allerdings, wie er in einem Briefe schreibt, mit seinem Pistol nicht weit genug schießen können, schreibt zur gleichen Zeit, wer kann sich darüber wundern, dass die Demokratie und der Sozialismus nirgends mehr Anhänger fand als unter den Ärzten? Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft und die Politik ist weiter nichts als Medizin im Grossen.
Der Virchow hat maßgeblich dazu beigetragen, die ganze Zellenlehre zu kodifizieren. In dieser Zeit wird Krankheit am Organ, an den entdeckt und an den Zellen angelastet. Eine pathologische Anatomie wird weiterentwickelt. Mit dieser Lokalisierung von Krankheit auf einen genau bestimmbaren Punkt im menschlichen Körper und der Erfindung von neuen Instrumenten entstehen viele Spezialgebiete. Zum Beispiel mit dem Augenspiegel, der Möglichkeit, jetzt ins lebende Auge hineinzuschauen, entsteht gerade eine neue Fachrichtung, die sich um Krankheiten der Augen kümmert. Mit der Weiterentwicklung des Mikroskops und seiner Anwendung entsteht Zellenlehre. Mit der Explosion von Wissen über den menschlichen Körper, die zum endgültigen Zerfall von der Säftelehre aus dem Mittelalter geführt hat, drängt es Mediziner und Forscher und Forscherinnen zu neuen Einheitslehre, die alles zusammenhängt. Hier bietet sich die Zelle als das letzte eigentliche Formelement von allen lebendigen Erscheinungen an. In der logischen Konsequenz gewinnt die chemische Medizin immer mehr an Bedeutung in der Erforschung der Zellen und ihren Aktivitäten. Die Chemie wird zur Biochemie und die wiederum wird zur Grundlagenwissenschaft der Medizin. So wird der Stoffwechsel und die Nukleinsäure entdeckt. Die chemische Industrie spielt eine wichtige Rolle in dieser Entwicklung. Ist sie doch zu einem grossen Teil von den Apothekern entwickelt worden und auch die Färber, z.B. Höchst, Bayer, Ziba, sind frühere Farbwarenproduzenten entwickelt worden. Schlag auf Schlag folgen Entdeckungen. Die Forscher sind endlich froh, ein Ziel vor Augen zu haben. Es gilt, die Zellen zu erforschen. Ihre Arbeitseifer und Forschungsdrang kennt keine Grenzen. Wo der Pasteur die Rolle der Bakterien beim Gärungsprozess entdeckt, macht sich die Idee breit, Bakterien könnten Ursache von Krankheiten sein. Anfangs dieses Jahrhunderts hat es nur 6 Medikamente gegeben, die noch nach heutigem Standard als wirksam gelten. Digitalis, ein Wirkstoff vom Fingerhut bei Herzkrankheiten, Chinin gegen Malaria, Opium und Äther als Betäubungs- und Schmerzmittel, ein Antitoxin gegen Diphtherie und Aspirin, das noch heute eines der besten Universalmittel gegen alle erdenklichen Arten von leichtem Schmerz ist. Außerdem hat es noch 2 wirksame Impfserien, eins gegen Pocken, das andere gegen Tollwut gegeben. Die Infektionskrankheiten, so zum Beispiel Tuberkulose und infektiöse Darmerkrankungen, die anfangs dieses Jahrhunderts noch viele Leute getötet haben, sind aber nicht durch Medikamente bekämpft worden, sondern mit sozialen Veränderungen, so zum Beispiel mit der Abschaffung von Kinderarbeit, besseren Wohnungen, besserer Ernährung und überhaupt besserer Hygiene. Mit diesen Methoden ist den Bakterien und Viren die Grundlage entzogen worden. Erst in den 30er Jahren sind die bakterientötenden Medikamente auf der Grundlage einer kalkulierten wissenschaftlichen Theorie über den Stoffwechsel von Bakterien entstanden. Ausgehend von Fleming, der die bakterientötende Wirkung von Penicillin entdeckt hat, ist in den 40er Jahren eine grosse Palette von weiteren wirksamen Stoffgruppen der Antibiotika entstanden. Heute sind die grossen Krankheiten Krebs- und Herz-Kreislauf-Krankheiten, die laut den Versprechungen der Pharmaindustrie jetzt mit Medikamenten bekämpft werden können. Nach dem nächsten Musikstück von der Makeba kommt der Beitrag über die Entstehung und die Praxis von der Eugenik.
coma. Cosigo cabio roya sa sola kine qui. Birimbara findito kerena.
Rassenhygiene und die wissenschaftliche Begründung von Auslese und Ausmerze sind keine Erfindung vom Nationalsozialismus in Deutschland. Die unbeschränkte Einwanderungspolitik der USA und die Revolte der Immigranten und Immigrantinnen haben zusammen mit dem sozialdarwinistischen Leistungsgedanken zum Aufkommen von einer zuerst kleinen eugenischen Strömung in der angelsächsischen Mittelschicht geführt. Durch die Angst vor Überfremdung durch Einwanderer und Einwanderinnen und die Schwarze und ihren Machtverlust haben sie ihr Vertrauen in die Auslese im Kampf ums Überleben verloren und haben dieser Auslese selber nachhelfen. Sie haben Einwanderungsbeschränkungen und eine grössere Kinderproduktion in ihren Kreisen gefordert. So ist Eugenik Ende des 19. Jahrhunderts in den USA entstanden. Eugenik bedeutet Dezimierung und Ausmerzung von den sogenannten Untauglichen und Armen und die Ermutigung, sich zu vermehren von den sogenannten Begabten und Reichen, um so den menschlichen Bestand aufzubessern. Durch den Geburtenrückgang und die starke Arbeiterbewegung, wo sich viel von der sozialistischen Bewegung in Europa beeinflusste Immigranten und Immigrantinnen angeschlossen haben, sind die Interessen und Forderungen der Eugeniker bald ins Blickfeld der obersten Schicht gerückt. Das Ziel war, die Zahl der Menschen mit den sogenannten guten Genen zu vermehren, die Zahl mit den sogenannten schlechten zu reduzieren. Mit Hilfe des Mendelschen Vererbungsgesetzes und der Vorstellung der Gene haben sie nicht nur die einfachen biologischen Merkmale des Menschen erklärt, sondern auch den Grossteil des menschlichen Sozialverhaltens. Zu den Merkmalen haben gehört Intelligenz, Alkoholismus, Degeneration, kriminelles Verhalten, der Drang zur Seefahrt etc. Das Ergebnis von dem war dann, dass Gesetze entstanden sind, wo Sterilisierung von sogenannten schwachsinnigen Kriminellen nicht sesshaft zugelassen haben. Es sind auch Gesetze entstanden, wo die Rassenvermischung verboten haben. Das heisst, Eheschliessung zwischen Weissen und Nicht-Weissen ist verboten. Denn aus solchen Verbindungen gäbe es entartete Nachkommen. In Deutschland ist in dieser Zeit eine parallele Bewegung entstanden, die von den gemachten Erfahrungen in den USA profitiert haben. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Eugenik schon ziemlich verbreitet. Konservative Wissenschaftler, die sich Sorgen gemacht haben über die Gesunderhaltung der germanischen Rasse, haben einen Forschungsbereich Rassenhygiene eingerichtet. Es sind Archive über Rassen und Sozialbiologie gegründet worden und an der Uni hat man Lehrstühle über Rassenhygiene geschaffen. Es hat auch zahlreiche Bücher gegeben, die man sehr gut verkauft hat. Mit dem haben die Wissenschaftler die Grundlage für das Eugenikprogramm der Nazis gelegt. Die Propaganda von der Rassenhygiene ist vor allem über ärztliche Gesellschaften, Schulen, Sozialämter, Fürsorgeämter, Eheberatungsstellen, Gesundheitsämter und Geistliche gelaufen. Mit bürokratischer Perfektion haben Ausschluss und Selektion unter dem Nationalsozialismus ihre konsequente Umsetzung erlebt. Die sozialdarwinistischen Ansätze in der Eheberatungsstelle, eben das Laissez-faire, das heisst, die Starken sollen über die Schwachen herrschen, die erfolgreichen Industriellen die Arbeiter und die Arbeiterinnen ausbieten und den naturfreien Lauf gewähren, haben gerade ins Gesetz zur Verhütung von erbkranken Nachwuchs gegründet. Auch ins Zwangssterilisierungsgesetz, Ehegesundheitsgesetz oder in Schwangerschaftsabbruchparagraf aus eugenischen Gründen. Die Aussonderung endet in die Vernichtung. Das Ehegesundheitsgesetz hat seit dem Oktober 1935 gegeben. Seitdem haben sich alle Ehepaare einer erbbiologischen Tauglichkeitsprüfung unterzogen. Beratungsstellen für Erb- und Rassenpflege haben sogenannte Ehetauglichkeitszeugnisse ausgestellt. Heiraten haben die nicht dürfen, die an einer ansteckenden Krankheit gelitten haben oder unter Sterilisationsgesetz gefallen sind, unfruchtbar oder entmündigt waren. Unter Sterilisationsgesetz sind Menschen, wie Asoziale, sogenannte Schizophrene, Zigeuner und Zigeunerinnen etc. gefallen. Bei dem muss man sich im Klaren sein, dass Begriffe wie Schizophren oder Asozial in der Nazizeit wie heute von den Herrschenden definiert werden. Zu dieser Zeit sind etwa 300'000 Menschen zwangssterilisiert worden. 400 Frauen und 70 Männer sind bei diesem Eingriff gestorben. Das war auch die Zeit, in der sie angefangen haben, mit allen möglichen Methoden der Massensterilisation zu experimentieren. In den KZs sind Experimente gemacht worden mit Röntgenbestrahlung, Zwecksterilisation und Kastration, Eileiterverklebung nach Klauberg und mit Hormonen sind auch versucht gelaufen. Von mindestens einem Arzt in der BRD namens Lindemann ist bekannt, dass er Klaubergs Methode weiterentwickelt hat und es an Frauen ohne ihr Wissen heute anwendet. Die andere Seite dieser Politik ist der Gebärzwang für Frauen, wo bürgerlich, politisch und sozial angepasst, untertänig, fleissig, arbeitswillig und aufstiegsbewusst waren. Sie haben eine Etikette von Arisch, Deutsch, Normal bis gemeinschaftsfähig bekommen. Für sie ist der Abtreibungsparagraf 1933 verschärft worden. Um die Frauen zum Heiraten und Kinder zu kriegen, anzuspornen, aber auch um sie vom Arbeitsmarkt wegzuholen, hat der Staat Ehestandsdarlehen, steuerliche Vergünstigung für kinderreiche Familien und sonst noch verschiedene Kinderbeihilfe angeboten. Wo dann noch die Angst aufgekommen ist, dass das arische Volk aussterben würde durch Kriegsverlust und Kindersterblichkeit, hat man für die deutschen Mütter, viele ledige Mütter, die von NS-Typen vergewaltigt worden sind, 22 schmucke Heime errichtet. Die sind für die Entbindung und die Erholung offen gestanden. Die Frauen sind von Fachärzten und Fachärztinnen im Bund mit 60 NSV-Schwestern betreut worden. Es hat auch 200 Plätze für Kinder gehabt, die als sogenannte rassisch gut befunden von ihren ausländischen Müttern, Zwangsarbeiterinnen oder KZ-Insassinnen weggenommen worden sind. Die sogenannten minderwertigen Kinder von diesen Frauen haben sie in Ausländer-Kindpflegestätten langsam verhungern lassen. Was sie auch schon in dieser Zeit am Forschen waren, ist der Versuch zur künstlichen Befruchtung. Die Versuche sind gescheitert, weil sie keine Möglichkeit hatten, die Eier oder die Samen einzufrieren.